Hinterbühne, der Podcast des Theaters Ulm. Mit Gesprächen irgendwo zwischen Foyer, Rang, Podium und hinter der Bühne.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Hinterbühne, dem Podcast des Theaters Ulm. Und heute sitze ich mit Karl-Heinz Fohler zusammen, Leitung der Ton- und Videoabteilung. Hallo Karl-Heinz.
Hallöle.
Und natürlich gleich die erste Frage als Leitung der Ton- und Videoabteilung. Was können wir uns darunter vorstellen? Was fällt da alles mit in deinen Aufgabenbereich?
Eigentlich alles, was mit Ton und Video zu tun hat, ist blöd, klingt blöd, ist aber tatsächlich so. Also jede Videoeinspielung, Kameras zu handeln, ob es jetzt live ist oder ob wir aufnehmen müssen, dann zuspielen über Medienserver, die Einrichtung dementsprechend im Ton ist alles, was mit Mikrofonierung zu tun hat, mit Aufnahmen zu tun hat, mit Donnerzuspielungen, mit Regenzuspielungen, lauter so Sachen und natürlich auch die ganzen Musical-Geschichten, die da dazu kommen.
Was sind die Musical-Geschichten?
Naja, Musical wird immer anders gehandelt, weil man erwartet mittlerweile bei Musical, dass es immer sehr Musical-mäßig klingt. Das heißt, die Schauspieler, Sänger müssen mikroportiert werden, geklebte Mikrofone, um sie zu verstärken. Teilweise dann auch das Orchester, das hängt vom Musical ab, aber teilweise vom Orchester ebenfalls die Mikrofonierung. Und das ist immer vom Aufwand her doch relativ groß.
Wie können wir uns das genau vorstellen, diese Mikroportierung beispielsweise an einem Abend? Wie läuft das genau ab?
Also bei uns werden im Normalfall die Mikrofone geklebt. Sie werden im Gesicht mit Pflaster, Spezialpflaster ist vielleicht falscher Ausdruck, aber in der Regel mit Pflaster geklebt, wo die Schauspieler damit klarkommen, weil viele reagieren auf den Klebstoff. Dann kann es mal durchsichtig sein, dann kann es mal beige sein. Diese Mikros bereiten wir vor, geben es der Maske. Die Maske klebt es nach unseren Vorgaben, in der Regel immer so, manchmal auch ein bisschen anders, aber in der Regel ist es so. Ja, und dann haben die Akteure, die Schauspieler oder Sänger die Mikroparts irgendwo im Gesicht kleben und wir haben es dann oben am Mischpult und versuchen das in irgendeiner Form zu verstärken oder nur leicht anzuheben.
Du hast auch gerade schon das Orchester erwähnt. Da würde ich jetzt sagen, dass das natürlich keine Verstärkung braucht, aber gibt es da manchmal Situationen, wo ein bestimmtes Instrument verstärkt werden müsste oder sogar mehr?
Hängt vom Stück wiederum ab. Beim Musical ist es eher unüblich, dass nur ein Stück, ein Instrument zum Beispiel verstärkt werden. In der Oper kann es tatsächlich passieren. Es kann mal sein, dass ein großes Tamtam einfach aus dem Off irgendwo kommen soll, dass man aus irgendeinem Raum verstärken muss. Oder wie jetzt aktuell bei Tosca müssen wir die Orgel verstärken. Die Orgel wird aus dem Orchesterprobenraum auf die Bühne übertragen. Es gibt auch so Trommeln, die man verstärken muss, trotz allem, weil sie aus dem Off sind. Wir hatten auch schon Eisenstangen für Wagner, die zu verstärken. Solche Instrumente kommen schon vor oder natürlich auch im Off-Chor.
Jetzt ist es natürlich so, am Theater Ulm gibt es das große Haus, die große Bühne und das Podium. Inwieweit unterscheiden sich da die Arbeiten bezüglich Ton und Video?
Nicht großartig. Wir müssen im Podium etwas kleiner denken, weil wir nicht ganz die technische Möglichkeit haben, die wir im großen Haus auch haben. Insbesondere Projektionstechnik, was Video anbelangt, da wird es jetzt gerade ein bisschen besser. In der aktuellen Winterreise haben wir jetzt einen neuen Projektor immerhin mal gekauft, der uns schon da dabei sehr hilft. Aber wir haben anschlusstechnisch und materialtechnisch im Podium doch deutlich weniger. Und wir müssen es so planen, weil wir personell doch nicht so groß sind, dass wir das so einrichten, dass es die Abendregie handeln kann.
Jetzt hast du gerade schon Personal angesprochen, was ja so ein Riesending gerade ist, auch am Theater Ulm vor allem. Techniker, die fehlen, in der Maske, eine Vollzeitstelle. Ist es in der Ton-Videoabteilung auch so schlimm?
Ich würde es jetzt noch nicht sagen, ganz so schlimm. Ich habe eine gute Mannschaft im Moment, die sind alle toll. Wir haben aber zu Ende der vergangenen Spielzeit 2 Leute gekündigt. Und diese Stelle muss ich neu besetzen. Nur, dass das ist leider keine 100% Stelle. Im Moment schaut es nach 50% vielleicht aus, die ich neu besetzen muss. Und das wird etwas schwierig. Also rauskristallisieren tut sich das, dass es etwas schwierig ist, weil 50% Leute müssen arbeiten hier und müssen woanders auch noch Geld verdienen. Und das einzuteilen ist immer ein bisschen schwierig.
Welche Ausbildung habt ihr denn, die ihr in der Ton- und Videoabteilung arbeitet?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage.
Seid ihr alle Musiker?
Wir sind alle Musiker. Gott sei Dank sind wir alle Musiker. Wir können auch alle Noten lesen, was vor allem für die musikalischen Stücke sehr wichtig ist, dass wir zumindest mal einen Klavierauszug mitlesen können im Großen und Ganzen. Die Ausbildungen unterscheiden sich tatsächlich etwas. Also ich bin in dem Bereich eigentlich ein bisschen ein schwäbischer Reingeschmeckter. Ich bin eigentlich kein gelernter Tontechniker oder Tonmeister. Ich komme aus einer anderen Branche, die mehr oder weniger immer mit Musik zu tun hatte und bin dann auf Empfehlungen mehr oder weniger auf diese Stelle gerutscht. Ich habe aber auch ausgebildete Tontechniker bei der SAE. Ich habe einen studierten Musikwissenschaftler, der als Musiker tätig ist. Ich habe noch einen anderen Musiker, der hier im Haus noch ist, der bei mir in der Abteilung arbeitet. Ja, so stellt sich das ein bisschen raus. Hatte aber auch schon einen Sozialpädagogen, der ein eigenes Studio hatte, der da bei mir mitgearbeitet hat, weil er da einfach die Erfahrung mitgebracht hat.
Und was ist das, was du gelernt hast? Hast du nämlich gerade nicht gesagt.
Also meine erste Ausbildung war ein Kaufmann für Großmusikinstrumente. Das war zu meiner Zeit damals alles, was mit Klavier, Flügel und Orgeln zu tun hatte. Also E-Orgel, U-Orgel, das war mein Ding. Ich kam von der sogenannten U-Orgel her, also ich habe früher Unterhaltungsorgel gelernt. Bin dann, wie gesagt, habe eine Ausbildung gemacht zu diesem Kaufmann. Die war mir dann aber etwas zu wenig und dann hat mich damals mein Abteilungsleiter gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Klavierbauer zu machen. Der hat mir dann tatsächlich eine Lehrstelle beschafft bei der Firma Bechstein in Karlsruhe damals. Und da habe ich dann eine Ausbildung zum Klavier- und Cembalo-Bauer in der Fachrichtung Klavierbau gemacht, die ich auch natürlich abgeschlossen habe. Habe dann aber eigentlich in dieser Zeit schon angefangen, ein bisschen im Studio zu arbeiten. Es gab hier vor Ulm in Thalfingen gab es ein großes Studio. Die zwei Besitzer kannte ich von früher her, von meiner Ausbildung zum Kaufmann. Und da bin ich so reingerutscht, habe relativ früh angefangen, mit Synthesizer zu arbeiten, mit Computer zu arbeiten. Der eine Kollege von da, der wurde damals Chef hier im Haus, hat mich mitgenommen. Er ging jetzt als Chef nach Karlsruhe und ich bin Chef in Ulm geblieben.
Cool. Und wenn du so an die Zeit jetzt am Theater Ulm mal blickst, was sind so die Auffälligkeiten von bestimmten Stilen oder auch dem Einsatz von Video? Kannst du da irgendwas zu sagen, dass sich das verändert hat oder ein bestimmter Bereich vor allem hervorgetreten ist?
Also was sich rauskristallisiert hat, ist tatsächlich, es gibt immer so Hochtiefs, was Videos anbelangt. Aber mittlerweile muss man sagen, ist Video etwas konstant geblieben. Also es gibt Stücke, da ist es drin, da ist es nicht drin. Generell muss man eigentlich immer mit Video rechnen. Was auffällig allerdings geworden ist, ist egal, ob es kleine Haus oder großes Haus ist, Schauspiel ist immer irgendwo ein Mikrofon drin. Wenn nicht nur eins, dann zwei, dann drei. Aber Mikrofone gibt es im Schauspiel fast immer mittlerweile. Es kommt ganz selten vor, dass es nicht vorkommt.
Was meinst du, warum?
Keine Ahnung, habe ich keine Erklärung.
Welche Produktionen sind dir besonders im Gedächtnis geblieben, positiv oder auch negativ, wenn es an Ton- und Videoarbeit ging, die du und dein Team leisten musstest?
Also für uns sind immer die Produktionen, wo wir wirklich viel zu tun haben, wo wir als Team wirklich gefordert sind, ist immer für uns immer gut. Das sind vor allem diese Musical-Produktionen, vor allem auf der Wilhelmsburg, wobei wir da jetzt relativ lang draußen waren, weil wir einen externen Sounddesigner hatten. Seit letzter Spielzeit Sister Act haben wir das selber gemacht und das war eine neue Herausforderung. Also Musicals sind schon in der Regel etwas mehr zu leisten und das fordert uns auch etwas mehr. Manchmal sind es auch Videos.
Und jetzt hast du ja gerade schon die Wilhelmsburg erwähnt, die Außenspielstätte, die alle zwei Jahre im Sommer bespielt wird. Wie unterscheidet sich das natürlich, außer vom Ort, aber eure Arbeit im Vergleich zum großen Haus, wirklich im Theater Ulm und zur Wilhelmsburg draußen?
Also wir proben erstmal in der Kälte. Das ist ganz wichtig, immer in der Kälte. Zweitens ist die Wilhelmsburg für uns gesehen immer eine Verstärkung. Das ist im großen Haus nicht unbedingt gegeben. Also großen Haus ist nicht immer alles verstärkt, sondern es wird teilweise bloß ausgeglichen, angehoben, damit es ein gleichmäßiges Bild gibt. Wilhelmsburg hat immer was mit Verstärkung zu tun, weil sonst würden wir das nicht hinbekommen.
Bedeutet das, wenn jetzt der Sommer auf der Wilhelmsburg stattfindet, diese zwei Monate durchspielen, dass immer dasselbe Team dort oben für Ton zuständig ist?
Ich versuche dies tatsächlich so zu machen, weil es aus meiner Sicht, was jetzt auch die letzte Wilhelmsburg bei Sister Act gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass ein Team Bescheid weiß. Es ist eigentlich immer wichtig, aber das unterscheidet sich komischerweise nicht großartig vom großen Haus. Also ich versuche auch da, dass es ein festes Team ist, dass ein, zwei Leute immer die Stücke machen, damit sie auch Bescheid wissen. Wenn wir jetzt bloß die Handy-Einspielung haben, das kann jeder machen, das ist kein Problem. Aber wenn es dann schon um Sachen geht, wie bei Tosca, dass Explosionen kommen, dass Schüsse kommen, dass die Videos an der richtigen Position sind, ist es für mich eigentlich schon wichtig, dass zumindest zwei Leute das Stück können. Wilhelmsburg ist einfach viel, wir rechnen, wir haben das letzte Mal, haben wir um die 100, 180 Mikrofonkanäle gehabt und da muss man irgendwo schon mal Bescheid wissen, wann, wo, was, wie kommt. Das ist schon sehr wichtig.
Okay, und jetzt denke ich sofort gerade wieder an die Inspizienz im großen Haus, die ja natürlich auch mit euch kommuniziert während einer Vorstellung. Mit welchen Abteilungen seid ihr in der Probenphase und dann aber auch während der Vorstellungen am meisten in Kontakt?
Na, wenn es läuft, sind wir tatsächlich mit uns selber beschäftigt, sind aber immer auch auf den Inspizienten natürlich angewiesen. Der Inspizient halte ich nach wie vor für eine die wichtigste Schlüsselposition am Theater. Er hält eigentlich die Vorstellung am Laufen und guckt, dass alles klappt. Wir sind auch auf ihn angewiesen. Wir bekommen oft Lichtzeilen, damit wir wissen auch, wann was gemacht werden muss, was auch wichtig ist. Aber ansonsten natürlich müssen wir bitte beim Video mit der Beleuchtung kommunizieren, wir müssen mit der Technik kommunizieren, wenn es jetzt Projektionsflächen sind, die wir brauchen zum Einrichten etc. pp., um Lautsprecher einzubauen, zu verkabeln und sowas. Also es ist schon immer noch das Team Theater, das an dem Stück dran ist, und für uns ist eigentlich fast jede Abteilung wichtig. Wir müssen auch die Requisite mal Mikrofonständer geben, damit die irgendwas draufkleben können oder wie auch immer. Also für uns ist tatsächlich jede Abteilung wichtig.
Und wie kann man sich so den typischen Arbeitstag in der Ton- und Videoabteilung vorstellen?
So wie heute, sehr schwitzig.
Weil was genau passiert ist?
Heute ist ein Tag der Videotechnik. Ich habe parallel zwei Beleuchtungseinrichtungen, Podium, Winterreise, wo man den Regisseur unterstützen muss, damit er mit seinem Laptop auf den Projektor draufkommt. Mit allen Schwierigkeiten, ob das Kabel funktioniert oder nicht funktioniert. Im großen Haus, wo wir jetzt gerade hier sitzen, mehr oder weniger, haben wir die Beleuchtungseinrichtung zu Marie, Romy, Petra, kommen ebenfalls Videoeinspielungen, und bin ich jetzt schon auf Standby zu warten, wann kommt der große Befehl, wir brauchen jetzt das Video.
Dann ist das ja eine so super spontane Arbeit tatsächlich. Also das klingt nach, du wartest hier, bis eine Frage, bitte, Ansage kommt. Was machst du da, während du wartest?
Naja, ich habe das große Glück, dass ich viele administrative Sachen noch machen muss. Also ich muss viel besorgen. Ich muss gucken, dass für die folgenden Stücke die Anforderungen, die da sind, eventuell schon irgendwie in trockene Tür zu bekommen und zu wissen, was ich dementsprechend brauche. Aber ansonsten natürlich, wir haben andere Sachen auch noch zu tun. Wir müssen auch immer noch Audiozuspielungen produzieren. Wir müssen teilweise jetzt bei Marie, Romy, Petra auch mal Videos verändern, weil aktuelle Bilder dazukommen, oder wie später dann den Podcast zu schneiden. Also muss man immer irgendwas machen. Aber du hast recht, wir sind relativ weg von diesem ganzen technischen Personal in dem Sinne. Also wir sind sehr nah an der Kunst. Das heißt, wir müssen immer warten, bis die Kunst die Anforderungen an uns liefert. Wir brauchen zur nächsten Probe das, wir brauchen dann da das, wir brauchen dann das. Und dann ist sehr viel Aktionismus gefordert.
Gab es mal eine Anforderung, die nicht zu erfüllen war?
Ich kann mich tatsächlich im Moment nicht großartig daran erinnern, dass wir irgendwas nicht machen konnten. Wir haben es immer gemacht. Ob das dann dementsprechend gut war, das erlaube ich mir jetzt nicht, das Urteil. Ich habe mein eigenes Urteil bei vielen Sachen dabei, aber ja, wir haben es in der Regel schon irgendwie immer hinbekommen.
Das Equipment des Theaters Ulm, gibt es da etwas, was fehlt, was unbedingt mal ausgetauscht werden müsste?
Oh, es muss immer was ausgetauscht werden, immer. Nein, wir haben das große Pech oder das große Glück gehabt, dass genau am Beginn von dem Lockdown von Corona tatsächlich unser großes Mischpult im großen Haus kaputt ging. Eine Hauptprobe von Rigoletto, glaube ich, war das. Da ging es kaputt und am nächsten Tag war schon geschlossene Türen, da ging nichts mehr. Da mussten wir tatsächlich relativ schnell ein neues Mischpult beschaffen. Ich bin im Moment ein bisschen an der Planung, was die Lautsprecher im großen Haus anbelangt. Die sind schon relativ alt und da sind tatsächlich die Anforderungen etwas mehr geworden. Aber das ist was, wo man tatsächlich längerfristig planen muss, weil die Preise etwas explodiert sind und das geht nicht mehr so einfach. Natürlich mit dem ganzen Neubau, da kommt natürlich auch noch einiges auf uns zu. Da müssen wir auch wieder gucken, dass das alles mit dem großen Haus funktioniert. Aber da sind die Planer dran. Da muss man einfach bloß nur drüber schauen, ob das alles so funktionieren könnte, beziehungsweise ob wir damit auch klarkommen würden.
Gerade erwähnt, während Corona habt ihr ein neues Mischpult gekauft. Würdest du das ein bisschen näher vorstellen und erklären, und mit welcher Software und Hardware ihr generell auch arbeitet in der Ton- und Videoabteilung?
Wir brauchen bei uns im Haus immer eine große Anforderung an die Mischpulte. Das heißt, wir müssen Mischpulte suchen, die möglichst alles abdecken. Das Mischpult, was kaputt ging, war schon damals ein Mischpult, das auch sehr, sehr viel im Live-Bereich unterwegs war, und mussten dann halt ein Mischpult finden, das möglichst schnell mit unseren anderen Gerätschaften kompatibel ist. Das heißt, wir haben die gleiche Firma wieder genommen, nur ein aktuelles Pult. Dieses Pult, das jetzt bei uns steht, ist eins der angesagtesten Live-Pulte, die es momentan im weltweit in der Veranstaltungsbranche gibt, egal welches Konzert ein Stück ist, man sieht die einfach sehr, sehr stark. Wichtig für uns war einfach, dass wir alles abspeichern können, dass wir relativ schnell die Shows laden können und alle Einstellungen dementsprechend schon da sind. und dass wir Probleme an unsere Mikrofonanschlüsse, die im ganzen Haus verteilt sind, einfach direkt draufkommen. So ist das neue Mischpult. Ansonsten schauen wir natürlich, dass wir und Geräte haben, die einen relativ hohen Qualitätsanspruch haben. Also auch die Lautsprecher, wir müssen Sachen nehmen, wo wir wissen, dass sie A, funktionieren und B, auch gut sind. Gut sind im Übertragen von Musik, gut sind in der Übertragung von Sprache. Da gibt es dann nicht mehr so viel. Wir sind immer in einem relativ hochpreissegmentigen Bereich tätig, was auch die ganze Produktionsumgebung hier im Theater ist. Ob das jetzt Macintosh-basierte Systeme sind, was Videoschnitt und Audioschnitt anbelangt. Aber das ist heutzutage fast schon normal.
Und wenn du dir was wünschen könntest in Richtung Ton- oder Videotechnik, was wäre das?
Etwas mehr Zeit bei den Einrichtungen, vor allem bei den BOs, wenn es große Opern sind, wenn wir wirklich Zuspielungen haben. Das geht so alles so beiläufig irgendwie und es muss dann von da auf da passen. Und wenn wir maximum 5 BOs haben, dann ist es einfach schwierig aus meiner Sicht. Haben es aber immerhin bekommen, auch so Durchläufe, für uns tontechnische Durchläufe im Musical sind auch teilweise etwas wenig, weil theatertechnisch sind nicht immer alle Besetzungen an einem Abend da und dann fehlen uns ganz oft die Übergänge und die Übergänge dann zu machen, dann sind die Endproben etwas zu knapp.
Also Zeit, ein großer Faktor.
Zeit für die Stücke wäre super.
Und apropos Zeit, wie ist deine Arbeitszeit, so deine Arbeitswoche, die Stunden, die du und dein Team in der Woche leisten?
Alles sehr unterschiedlich. Ich bin als Künstler angestellt hier im Haus, habe aber so eine Art 40-Stunden-Woche, die ich zu leisten hätte. Erfahrungsgemäß ist es immer mehr. Ich schaffe das einfach nicht. Ich fange in der Regel zwischen 8:30, 9 an, weil die Proben beginnen um 10. Ich kann dann einfach ein paar Sachen schon im Vorfeld noch klären, damit das mit den Proben dann irgendwie weiter funktioniert. Wir haben nachmittags dann ebenfalls eine Art Kunstpause, wo die Kunst einfach nicht probt und beginne dann abends wieder. Muss aber dazu sagen, dass ich der einzige Künstler in der Tontechnik bin. Die anderen Kollegen sind alle nach ganz normalen öffentlichen Dienst angestellt. Die haben dann andere Arbeitszeiten, weil die eher am Stück arbeiten müssen, dann vormittags oder dann abends. Und dann versuche ich da eine gute Mischung hinzubekommen.
Und dann kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch in Endprobenwochen, wo alles aneinander gepackt wird für die Oper oder das Tanzstück, natürlich längere Tage werden. Kannst du das ausgleichen oder wie geht ihr dann mit Überstunden beispielsweise um?
Ja, bei mir ist es so, dass ich eigentlich auch kein Arbeitszeitkonto habe, versuche ich das trotzdem in der Verwaltung so zu vermitteln, dass ich auch mal freie Tage bekomme, die ich mir dann auch mal nehmen kann, wenn es irgendwie geht. Aber ich versuche das schon, glaube ich, einigermaßen gut für meine Abteilung zu machen und da nicht ohne weiteres irgendwie wegzubleiben und sagen, das Stück interessiert mich jetzt nicht.
Warum macht es Freude, am Theater Ulm in der Ton- und Videoabteilung zu arbeiten?
Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich kann dir nur sagen, mir macht es nach wie vor Spaß, weil es jedes Stück eine andere Anforderung ist und jedes Stück ist tatsächlich etwas anders. Ich für mich selber sage einfach, ich glaube, ich sitze genau im richtigen Stuhl. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingen, aber ich habe tatsächlich dieses Gefühl für mich selber, egal was die anderen Leute sagen. Und deswegen macht mir es eigentlich im Großen und Ganzen immer noch Spaß. Es wird immer schwierig, wenn man stark begrenzt wird in Sachen, wo man weiß, dass es besser ginge. Dann fällt der Spaß etwas weg, dann wird es ein bisschen schwierig, aber man bekommt es dann trotz allem hin. Es ist nicht so, dass man dann sagt, okay, interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, so ist es für mich jetzt zumindest.
Apropos Spaß, was machst du gerne, wenn du mal nicht am Theater Ulm bist?
Ich gehe gern raus. Vielleicht schaffe ich es auch mal wieder, aber ansonsten versuche ich schon rauszugehen, was rausgehen ist. Und ich laufe auch viel, laufe aber jeden Tag ins Theater und wieder zurück. Und wenn es dreimal ist, dann ist es halt dreimal. Gehe aber auch gern wandern und mag die kalte Jahreszeit überhaupt nicht. Deswegen freue ich mich schon wieder aufs Frühjahr, wenn es wieder besser wird.
Ja, cool. Vielen Dank, Karl-Heinz. Willst du noch was hinzufügen?
Ich mache selber auch noch ein bisschen zu Hause am Computer Musik, aber wirklich nur für mich und da passiert deshalb nicht großartig viel. Außer die Einleitung hier für den Podcast.
In welche Richtung geht das? Welche Stilrichtung, was du zu Hause selber bastelst?
Naja, ich bin ein Kind der 80er Musik und also alles in dem Richtung ist es schon gut. Also ich bin so ein Pop-Rocker in dem Sinne. Wir hatten hier 2 Staffeln von dieser Kripo-Ulm-Geschichte, die wir am Theater gemacht haben, die so filmisch-schauspielerisch tätig war. Da habe ich dann auch viel Musik dafür gemacht. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und die Richtung, und ich würstel für mich zu Hause ein bisschen selber hin. Das sind viele Ideen, nichts Fertiges, aber viele Ideen. Und dazu lerne ich auch die ganze Gerätschaft, nun an der Software dran zu bleiben. Und das ist gut für mich.
Vielen lieben Dank, Karl-Heinz. Das war die Folge 14 mit Karl-Heinz Fohland von der Ton- und Videoabteilung. Und ja, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Das war's mit Hinterbühne, dem Podcast des Theaters Ulm. Tschüss.